Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Grüß dich, Michael. Hi.
Hi, Michael.
Ja, wir hatten im Vorgespräch gerade die Diskussion, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und war eigentlich der festen Überzeugung, dass wir 8.5 gemacht haben. Aber wir waren bei 8.4 und fertig mit 8.4. Von daher dürfen wir uns heute um 8.5 kümmern.
Genau. Und damit sind wir bald auch schon durch das 8. Kapitel durch. Ja. Haben wir eigentlich nur noch 2 Punkte danach. Ich denke, heute werden wir aber nur 8.5 machen, weil es ein bisschen länger ist.
Ja.
Und ja, es geht um Produktions- und Dienstleistungserbringung.
Der eigentliche Kern, gell?
Ja, der eigentliche Kern. Und es geht um beherrschbare Prozesse, wie man so schön sagt.
Beherrschbare Bedingungen.
Genau, beherrschbare Bedingungen, beherrschbare Prozesse. In der Norm steht Bedingungen drin. Was ist denn für dich so beherrschbare Bedingungen? Klingt irgendwie harscher, als es ist.
Das klingt echt harscher, als es ist. Und man könnte jetzt einleiten mit beherrschbar ist in der aktuellen Situation gar nichts mehr. Mag auch erst recht nicht kontrollierbar, sondern ja, also ich sag mal, der 8.5er ist ja, am Ende ist ja, glaube ich, der 8.5er der wirkliche Kern aus der Norm. Weil mit dem 8.5er verdienst du dein Geld. Alles, was davor und danach kommt, ist relativ egal. Aber mit dem 8.5er verdienst du einfach dein Geld, weil das Produktion und Dienstleistungserbringung ist. Und natürlich solltest du das beherrschbar, kontrolliert, organisiert, strukturiert, automatisiert, optimiert, was hättest du noch gerne als Buzzwords, durchführen, um eben deine Wertschätzungskette im Unternehmen zu haben.
Ja, ich meine, die Norm liefert selber eigentlich die Buzzwords so ein bisschen, weißt du, allein schon über beherrschbare Bedingungen, dann geht es um Kompetenz, um geeignete Überwachungsmaßnahmen, Vermeidung von Fehlern etc. Das finde ich übrigens sehr schön. Hier gleich im Paragraph, was ist 851G, Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung menschlicher Fehler. Finde ich auch ganz schön. Ich finde so, dieses beherrschbar, das klingt so ja sehr schlagworttechnisch, weil am Ende kommt es für mich eigentlich auf 3 Punkte runter, was beherrschbar praktisch bedeutet. Das heißt, der Prozess, das, was ich da tue, liefert reproduzierbar das Ergebnis, was ich möchte. Das heißt, hinten fällt das vom Band in der Qualität, wie ich es mir vorstelle. Das ist Punkt 1. Ja. Punkt 2 wäre, wenn ich dann doch mal Abweichung habe, dann bewerte ich das, dann korrigiere ich das. Das heißt, Fehler werden halt beseitigt. Und das dritte wäre für mich, und dann schaffe ich sogar in den ersten paar Minuten das Risikomanagement wieder reinzuschmeißen, dass ich sage, ich mache das risikobasiert. Das heißt, ein kritischer Prozess, da gucke ich halt ein bisschen enger und beim unkritischen gucke ich halt weniger genau hin, muss ich weniger Zeit investieren. Und das ist irgendwie so das, wo ich jetzt beherrschbar drauf reduzieren würde.
Ja, ich finde, der erste Satz war fast der Beste, die waren natürlich wieder alle gut, aber der erste Satz war der Beste, wo du einfach so salopp gesagt hast, um zu gucken, dass das richtige Ergebnis hinten rauskommt, was ich auch haben will. Also nicht nur, dass ein Ergebnis rauskommt, sondern dass das Ergebnis rauskommt, was ich haben will, was ich mir vorgestellt habe. Und genau darum geht's. Am Ende hast du ein Ergebnis, was du liefern möchtest, das weißt du, das ist deine Eingabe, du möchtest jetzt ein Gerät bauen, eine Maschine bauen, du möchtest eine Dienstleistung erbringen und was brauche ich alles dazu? Noch ein Kapitel davor, dahinter, wir gehen gleich noch in die Details rein, damit genau das, was ich da haben will, auch wirklich kontrolliert, beherrschbar, reproduzierbar, immer wieder genau so hinten rauskommt, wie ich es haben will. Genau darum geht's.
Ja, gut, dann können wir eigentlich die Podcast-Folge hier direkt aufhören. Ja, sind wir heute schnell fertig, würde ich sagen.
Heute sind wir mit dem 8.5 ist ziemlich schnell fertig. Ja, ich meine, du brauchst ja ein paar Sachen dazu. Das ist ja, du hast ja eben in den 8.5.1 schon mal kurz reingeläuft. da gehören ja ein paar Sachen dazu, dass du dir Gedanken machst, wie kriege ich das eben hin? Ja, also wie schaffe ich es, das genau so zu haben? Das heißt, welche Überwachungsfunktionen habe ich da drinne? Was habe ich mit meinem Risikomanagement? Aber auch ganz am Anfang, was brauche ich überhaupt, damit das funktioniert? Ja, also wir reden hier von geeigneten Ressourcen. Wir reden von einer geeigneten Infrastruktur. Wir reden von kompetentem Personal. Hier kommt so ziemlich alles zusammen, was wir in den Normkapiteln davor schon gemacht haben, wo wir gesagt haben, mach dir mal Gedanken über die Kompetenz von deinem Personal. Seh mal zu, dass du vernünftige räumliche Umgebungen hast. Qualifizierte Messmittel, Lieferanten, Ware. Also hier kommt in dem 8.5er kommt im Prinzip alles das zusammen, was vorher in der Norm so stückchenweise aufgeführt wird, führt sich jetzt hier zusammen. Und die Norm sagt an der Stelle nochmal, du brauchst das alles genau dafür, nämlich deinen Prozess oder deine Wertschöpfungskette, Schöpfungskette vernünftig zu haben.
Mhm. Ja, im Endeffekt zählt die Norm ja in diesem ersten Kapitel auch schon genau die Sachen auf, die du gesagt hast. Also was brauche ich alles dafür? Was sind die Voraussetzungen? Habe ich die Überwachungsfähigkeiten dafür? Ist die Infrastruktur da? Das ist einfach, es ist alles da, um das zu tun, was ich brauche und um es halt in kontrollierter Art und Weise zu machen. Und ich meine, es steht dann ja auch die Kompetenz drin, die Qualifikation und auch, dass ich das regelmäßig validiere. Wobei vielleicht mal, wenn wir jetzt abseits von unserem hochregulierten Bereich gehen, also bei mir GXP, bei dir die Medizinprodukte, was heißt denn für dich unter einer 9001 Validierung, wenn du es auf den Punkt bringen müsstest?
Überwachen oder verifizieren, dass regelmäßig ein gutes Ergebnis rauskommt.
Ja, das finde ich eigentlich gut getroffen. Ich hätte jetzt vielleicht nur noch ergänzt, einfach, ich kann das Ganze mit gutem Gewissen machen, weil ich weiß, es kommt am Ende dabei das raus, was es soll. Vielmehr ist es meiner Meinung nach unter 9001 nicht, sondern ich produziere mit gutem Gewissen. Ich biete meine Dienstleistung mit gutem Gewissen an, weil ich weiß, es funktioniert so, wie es soll. Ja. Darauf würde ich es runterbringen. Ich finde auch den Punkt danach so hier, die Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung menschlicher Fehler, was ich eben gesagt habe, finde ich auch irgendwie sehr interessant. Weil das ist irgendwie auch sehr ein offenes Ding. Was siehst du denn da so ein bisschen da drin?
Ja gut, das ist ja wieder das, was du oben hast. Also da steht ja im Prinzip drinne, nimm kompetentes Personal und baue deine Prozesse so, dass sie von jedem so verständlich sind und dass das so ausgelegt ist, dass der menschliche Fehler weitestgehend ausgeschlossen ist. Komplexitiere nicht, also mach nichts komplizierter, wie es eigentlich ist. Beschreibe es logisch, beschreibe es sinnvoll, treffe Maßnahmen, richte Arbeitsplätze so ein, dass das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, gib denen Tools an die Hand, dass sie vernünftig arbeiten können. Alles das sind natürlich Maßnahmen zum Verhindern von menschlichen Fehlern. Gib Awareness-Schulung. Ja. Das ist so ein kleiner Satz, aber da steckt so viel Zeug drinne.
Ja. Ja, genau das meine ich nämlich. Und da bist du jetzt perfekt auch drauf aufgesprungen, weil es ist wirklich so, nicht nur für diesen Prozess, sondern das Drumherum einfach, weißt du? Das ist das Wissensmanagement, dass du sagst, jeder weiß, zu richtigen Zeitpunkt hat er die Information, die er braucht, wenn er sie dann braucht. Und dann findet er sie tatsächlich auch und hat sie nicht unter seinem in der Schreibtischschublade liegen, sondern an einem zentralen Ort. Und es sind auch solche Arbeitsplatzsachen, wie du gesagt hast, also dass man ordentlich einen aufgeräumten Arbeitsplatz hat, dass man ein Konzept hat. Ich meine, wir haben ja schon einen Podcast gehabt mit Gast, wo es um 5S ging.
5S, super toller Podcast.
Und ja. Genau, Empfehlung, das nachzuhören, hat man einen tollen Gast, der das sehr gut erklärt hat und das aus der Produktion sogar in den Office-Bereich geholt hat. Und ja, das sind lauter so Sachen, die für mich da reinspielen, weil das hört sich immer so salopp an, menschliche Fehler. Klar, die können vielfältig sein, so wie wir es alle sind. Und das sind manchmal auch nur so kleine organisatorischen Sachen, die gar nicht unbedingt prozessspezifisch sind. Deswegen also hier, gerade an diesem Punkt bietet sich sehr viel Interpretationsspielraum und eine Menge Hebel eigentlich für alle möglichen Sachen, ohne dass das jetzt prozessspezifisch wäre hier an der Stelle. Und sage ich mal, zur Beherrschbarkeit des gesamten Unternehmenskonzepts beiträgt am Ende ja, doch auch irgendwie.
Ja. Ja, genau. Ich habe so ein Thema, wo ich kurz mit dir anstoßen würde, weil ich glaube, du hast da, also ich habe es in der Medizintechnik, du hast garantiert auch in der Pharma, die Nutzung geeigneter Infrastruktur und Umgebung für die Durchführung. Das hat halt auch die 9001 auch drinne. Jetzt kann man in die Diskussion gehen. was sind geeignete Infrastrukturen und in welche Diskussion gehst du mit deinem Auditor, wenn er sagt, das ist ja hier gar nicht geeignet, und wie stellst du sicher, dass diese Infrastruktur geeignet ist?
Das ist jetzt natürlich ziemlich, ja, wie soll man sagen, speziell, was du jetzt als Infrastruktur da ansiehst. Also Infrastruktur, reden wir nur von dem Gebäude, reden wir von den technischen Maßnahmen oder reden wir auch davon, wie das aufgebaut ist?
Genau, das ist das Thema. Weißt wir du? Bleiben aber also, in ganz normalen Fertigungsunternehmen, dass wir so ein bisschen Beispiel haben. Ich mache dir mal, bevor du wirklich das Gefühl hast, du bist auf glattem Eis, ich mache dir mal einen Anfang. Für mich ist wichtig, dass sich das Unternehmen schon mal darüber Gedanken macht, was überhaupt geeignete Infrastruktur ist. Also die erste Frage, die du ja aufmachst an dem Fass, ist ja, mach dir mal Gedanken in deinem Unternehmen, was du wirklich brauchst, um das zu erfüllen. Brauchst du eine Halle? Brauchst du vielleicht einen Reinraum? Brauchst du gesonderte Dinge? Also was musst du haben? Welche beherrschbaren Bedingungen müssen hergestellt sein, um dein Produkt herstellen zu können und sichere Ergebnisse zu liefern? Und dann kommst du sehr schnell auf, was brauche ich als für mich im Unternehmen geeignete Infrastruktur, dass ich das machen kann? Und dann spielen da so Klassiker mit rein, was ich immer mal wieder habe, je nachdem, was du hast, hast du Produktion und Lagerflächen, und dann geht's darum, ganz klassisch Temperatur und Luftfeuchte in den Räumen drinne und in den Lagerräumen drinne. Das sind so immer so Klassiker, wo man über geeignete Infrastruktur spricht. Also bei vielen reicht's eben nicht, dass du sagst, wir hätten gerne ein Gebäude, wo ein Dach drüber ist, wir haben eine Heizung montiert, es darf nicht frieren und es darf nicht kochen in dem Raum. Dann sind viele Auditoren, sagen, ja schön, du hast dir schon mal grob Gedanken gemacht, aber geht's nicht ein bisschen feiner? Ja, also, und das sind einfach so Sachen, wo man sich an der Stelle echt nochmal über die Infrastruktur Gedanken machen sollte.
Jetzt hast du die Frage zu 80% eigentlich schon selber beantwortet. Da gehe ich eigentlich komplett konform mit, dass ich auch Infrastruktur nicht allzu streng sehen würde, vor allem, weil in der Norm ja auch noch Umgebung drin steckt. Und da steht Infrastruktur und Umgebung. So. Und natürlich macht man sich Gedanken darüber, welche Maschine brauche ich, wo muss das Fließband hin, wo muss noch die Verpackung hin und sonst was. Das sind die einen Sachen. Aber Infrastruktur ist ja alles, was unter dem Dach des Unternehmens steckt und die Straße, die daran angebunden ist, sage ich mal so ein bisschen. Und das ist auch digitale Infrastruktur, die ich dann auch mitdenken muss natürlich, je nachdem, wie ich das aufbaue. Und ich finde, Umgebung geht halt noch viel detaillierter rein. Also guck dir allein arbeitssicherheitstechnische Sachen an. Weil natürlich kann ich Produktionsanlagen aufbauen, aber überall dort, wo ich Gefahr habe, dass ich meinen Finger einklemmen kann, brauche ich Schutzausrüstung. Ich muss eine Umgebung schaffen, die für meine Mitarbeiter sicher ist. Und da gibt es halt auch gesetzlichen Rahmen, weil das geht sehr viel weiter über die Norm hinaus. Und was darunter fällt, ist von sehr, sehr vielen Gesetzen abgedeckt und von sehr, sehr vielen Regularien. Und das bedeutet halt auch, was brauche ich denn vielleicht auch für meine Mitarbeiter? Also, dass nicht alle mit dem Bildschirm zur Sonne sitzen, vorm Fenster direkt oder so. Ich meine, das ist manchmal offensichtlich, aber wenn man durch Unternehmen geht, manchmal auch nicht so direkt, weil man das in dem Moment auch gar nicht gesehen hat oder so. Und da zählt ziemlich viel dazu, also auch eine gesunde, vielleicht auch psychisch gesunde Umgebung zu schaffen, wo die Mitarbeiter arbeiten können, wenn es um Themen wie Lärm oder sowas geht. Ne? Also passt da die Umgebung? Sind die Sachen ordentlich voneinander abgetrennt? Also man kann das Ding da endlos aufdröseln. Deswegen finde ich es hier sehr schwierig, eine genaue Antwort zu geben, weil natürlich, wenn du es ganz eng siehst, ist erstmal, du hast die Infrastruktur und die Umgebung, um das zu produzieren. Das heißt, du hast deine Spritzgussmaschine, und die steht auch in einem kleinen Reinraumkäfig, weil sie halt rein produzieren muss, und da steht auch die Verpackungsanlage. Ne? So, kannst du erstmal nur so sehen, aber dann gibt's halt eine Menge drumrum, weißt du, dann gibt's halt die IT-Infrastruktur, es gibt halt arbeitssicherheitstechnische Sachen, also, ja, halt alles, was man so drumrum braucht, das ist vielfältig, würde ich sagen.
Ja, super, dass du nochmal den Personalkram mit reingebracht hast mit Arbeitssicherheit und Arbeitsplatzumgebung und sowas, weil es halt auch einfach super wichtig ist. Und Maßnahmen zur Verhinderung menschlicher Fehler. Auch das bist du ja schon wieder indirekt genau wieder da. Schaffe eine Arbeitsplatzumgebung, die möglichst menschliche Fehler verhindert oder reduziert.
Ja, Und das sind halt, wie wir eben gesagt haben, das sind die 5S-Sachen, das ist, wie heißt so schön, dieses Pukka-Yoke, also diese technischen Sachen, das ist Vier-Augen-Prinzip,
ja.
Ganz klassisch, das sind unsere Checklisten, unsere Formulare oder irgendwelches Design. Einfach, dass man Fehler halt risikotechnisch gleich eliminiert, indem man die Ursache vermeidet einfach, dass gewisse Sachen nicht passieren können. Und klar, Arbeitsschutz, wie du gesagt hast, ist bei uns halt auch ein Thema. Ich meine, wir beraten ja auch zum Arbeitsschutz, aber ich würde auch sagen, bei dir, das Thema Datenschutz,
ja,
kannst du auch darunter ziehen, weißt du? Du musst auch kannst in einer, wenn du IT betrachtest, in einer datensicheren Umgebung das machen. Und das ist ja schon wieder dein Thema auch an der Stelle. Und man kann das sehr breit machen. Also man sollte sich natürlich nicht damit verlieren, aber man sollte wissen, dass das ein Spektrum hat, würde ich sagen. Das war, dass man da einfach viel gucken kann, links und rechts. Und dann bewegt man sich meistens schon gar nicht mehr nur noch in der 9001.
Nee, dann skalierst du schon in andere Themen rüber, in ASI-Themen und Mitarbeiterschutz, Datenschutzgrundverordnung, IT-Sicherheit, ja, IT-Infrastruktur, da an der Stelle ist ja auch Infrastruktur. Da gehört sehr, sehr vieles rein. Und da musst du halt einfach mal bestimmen, was du wirklich brauchst, also was dafür da ist. Und dann musst du mal gucken, wie du mit den Sachen umgehst. Aber du solltest dir diesen Sachen jedenfalls bewusst werden. Wenn du in einem Audit bist und der Auditor fragt, ist das jetzt hier so? Und so, ja, ein Träumchen. Und er fragt, auf welcher Basis sagen sie, das ist für sie angemessen? Zeig mir mal dein Verbandsbuch, zeig mir mal das, zeig mir mal dies. Wie kommst du da drauf? Und dann kommst du halt einfach in eine Thematik rein, die du nicht haben willst, wenn du dir vorher nicht vernünftig Gedanken darüber gemacht hast. Wir als Unternehmen halten das für angemessen, weil. Und auch hier, Notnagel ist immer, ich weiß aber, unsere Produkte sind sicher, wir haben keine Reklamationen und es ist alles in Ordnung. Aber darüber zu argumentieren, dass dann wohl die Umgebung in Ordnung gewesen sein muss, weil das Ergebnis ja wieder stimmt, ist eine ziemlich schwache Brücke. Ja, also kann man mal mit in den Ring reinwerfen, aber es ist natürlich wesentlich besser, man macht sich von vornherein vernünftig Gedanken darüber und beschreibt das.
Ja, und ich würde auch dazu aufrufen, niemals so Normen und gesetzliche Sachen so als getrennte Themen zu sehen, sondern wir haben ja ein integriertes Managementsystem, sage ich mal, was nicht nur normenbasiert ist, sondern dass man es immer in der Gesamtheit denkt. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass man als 9001-Auditor auch ein bisschen in diese anderen Themen mit reinschiebt, vor allem wenn man selber QMler im eigenen Unternehmen ist und weiß, man muss es auf dem Schirm haben. Und das würde ich gar nicht alles getrennt voneinander betrachten, sondern ich finde, man kann auch diese weiteren Rahmenbedingungen durchaus mal im internen Audit sich angucken. Das interne Audit muss nicht nur 9001 sein.
Ja, das ist richtig. Gehe ich voll mit. Aber du triggerst für mich gerade ein Thema an, wo ich sage, du musst als Externer zumindest meine Überzeugung jetzt oder meine Meinung, die kann passen, die kann aber auch eben nicht passen. Du musst aber auch wissen, was du auditierst und wo du als 9001-Auditor deine Grenzen ziehst. Wenn du anfängst, abgelaufene Feuerlöscher, die über eine Argumentationskette zu holen, dass die 9001-Abweichung ist und darauf eine Abweichung gibst oder auf ein veraltetes Verbandsbuch oder auf eine nicht geprüfte Leiter oder sowas, dann glaube dass du ein Stück weit den Scope der 9001
da verlierst du den verloren Scope. Hast.
Genau.
Nee, da bin ich voll bei dir. Also es ist nicht meine Aufgabe, wenn ich als oder du als externer Auditor irgendwo hinkommen und wir sind für 9001 Audit beauftragt, alles andere links und rechts davon zu prüfen.
Ja.
Was ich viel mehr meine ist, wenn du so 9001er Audit machst und dir Prozesse anguckst, werden dir immer wieder Kleinigkeiten links und rechts auffallen, die nicht im 9001er Scope sind, die bei mir dann aber als Empfehlung trotzdem irgendwo auftauchen, sich das mal genauer anzuschauen.
Ja.
Ob wir das dann mit uns zum Beispiel, mit dem Kunden gemeinsam danach tun, das ist dann Entscheidung des Kunden sicherlich. Aber wenn ich irgendwo durchlaufe und man hat ja irgendwo einen Blick dafür und ich laufe halt an irgendeinem abgelaufenen Siegel vom Feuerlöscher vorbei, weil man sieht es halt, weil man einfach den Blick als Kunde so ein bisschen dafür hat. Man schaut schon automatisch drauf und ich laufe an einem vorbei und sehe, das bald mich. Vielleicht solltet ihr mal checken, ob das ist. Habt ihr eine Liste oder so? Schaut da mal rein. So, dann kann man gucken, wie gut ist auch der Prozess drumherum organisiert. Man muss es dann immer wieder nochmal zurückholen und runterbrechen. Aber nichtsdestotrotz muss man halt nicht mit Scheuklappen irgendwo durchlaufen, finde ich. Sondern
da bin ich auch
man dabei. Darf auch Empfehlungen links und rechts machen.
Ja, zumindest im internen Audit.
Ja, das sowieso. Ich find auch im Externen darf man manchmal, wenn einem was auffällt und sagt, das könnte ein Thema sein, ist nicht Scope vom Audit jetzt, ist mir nur links und rechts aufgefallen beim Vorbeilaufen. Solltet ihr euch mal angucken, können wir uns auch gern zusammen angucken, aber dann ist es ein extra Termin. Ja. Sondern wir haben ja einen Auftrag an der Stelle und den sollte man schon so nachmachen.
Perfekto.
Also schon so planen.
Ja. Michael, lass uns mal einen Punkt weitergehen.
Ich würde auch sagen, sonst schaffen wir das Kapitel nicht.
Schaffen wir heute das Kapitel nicht. Wir gucken uns mal an. Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, weil danach ja noch kommen. 852 spricht von Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit. Was fällt dir spontan und sofort ein, wenn du den Header liest?
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit.
Heute denkst du zu kompliziert, gell? Mir fällt da sofort Seriennummer ein. Wenn ich denke, wir sind ja immer noch so beim Produktionsbetrieb, da fällt mir sofort, das Buzzword ist sofort Seriennummern. Aufkleber, ja. Identifizierung, das ist so das, was mir sofort als Buzzword da in die Nase kommt, ja.
Ja, das, was mir jetzt eingefallen wäre, aber da habe ich vielleicht einfach gleich schon weiter gedacht, weil natürlich geht das in die richtige Richtung, aber ich habe eigentlich viel mehr dran gedacht, was ich gerade spannend finde, wie sehr doch Digitalisierung genau dieses Ding verändert. Weil es gibt QR-Codes jetzt, es gibt natürlich automatisierte Seriennummern, es gibt die Erfassung und das Tracking im ERP-System. Ich meine, die meisten, die unter 9001 schaffen, werden schon ein ERP-System haben, wo eben genau diese Sachen getrackt wird und diese Nachvollziehbarkeit automatisch entsteht. Also ich finde halt, Digitalisierung macht gerade diese Rückverfolgbarkeit hier deutlich einfacher. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich deutlich größere Anforderungen an Datenintegrität, weil ich muss mit dieser Datenmenge und diesen Informationen umgehen, ich muss sie sortieren und auch das muss funktionieren. Und da können gewisse Schnittstellen natürlich auch zu einer Schwachstelle werden.
Da hast du
recht. Das wäre jetzt eher gerade so das Thema, an das ich gedacht habe.
Es gibt immer noch Firmen, also wo es darum hier geht, ist, wir bleiben im Produktionsbetrieb, der baut ein Gerät zusammen, ein Gerät geht auf den Markt, dann sollte er schon wissen, wie das Gerät heißt, also klassisch irgendeine Seriennummer oder irgendein QR-Code drauf, also eindeutige Identifizierung. Und dann sollte er schon wissen, was er in das Gerät eingebaut hat. Welche Mainboard, welche Hauptplatine, welchen Drucker oder was auch immer er in dieses Gerät eingebaut hat, sodass er am Ende vom Tag sagen kann, ich habe Gerät XY gebaut und im Gerät XY sind verbaut Teil A, B, C. Und das ist eine super wichtige Sache, weil warum ist das wichtig, wenn irgendwann mal Rückrufe sind, dass irgendein Lieferant um die Ecke kommt und irgendein Zulieferer kommt und sagt, ich hatte jetzt hier in dem Modul A, hatte ich einen Chargenfehler drin und in der Lieferung war das drin, dann muss ich ja wissen, was habe ich davon auf dem Markt und wie kann ich es identifizieren und wie kann ich die Seriennummern holen und wie kriege ich die Geräte zurück und wie kann ich den Fehler ausschließen und wie hoch ist mein Risiko der auf dem Markt befindlichen Produkten? Oder liegt alles, was mir der Zulieferer geliefert hat, noch bei mir im Lager und es ist mir egal? Also dafür ist Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit eben super wichtig.
Ja, und früher lag halt in jeder Kiste, wo die Teile drin lagen, dann noch so ein Laufzettel, wo du dann die Schritte abgehakt hast. Das wurde alles gemacht.
Genau.
Dieses Ding wurde eingebaut. Also das ist die alte Variante. Die neue Variante ist halt, dass du diesen digitalen Laufzettel hast. Das heißt im ERP-System, du hast in jeder Station dann einen QR-Code vielleicht oder einen Barcode, den du abscannst und dann wird es digital gleich abgehakt. Und da hat sich schon sehr, sehr viel verändert, würde ich sagen. Gerade bei mittelständischen Unternehmen, wo dann wirklich Digitalisierung viel ausmacht, was dann aber auch neue Themen mit reinbringt, weil du hast dadurch mehr Schnittstellen, weil nicht jeder Schritt so gut zu digitalisieren ist. Dann hast du plötzlich noch Zwischensysteme, du hast Excel-Tabellen dazwischen, vielleicht sogar noch
im Worst Case. Ja, dann funktioniert es nicht mehr.
Und dann wird es wieder schwierig. Deswegen meine ich, wenn das so eine Teildigitalisierung ist, also, so Bruchstückchen, so fragmentiert, dann wird es schwierig.
Also ich kann kurz das Nähkästchen mal aufmachen, weil das ein ganz lustiges, also ein ganz interessantes Thema ist. Ich kenne einen Hersteller in der 9001, der aktuell noch mit Gerätestammlisten, also Laufzettel mit dem Gerät arbeitet. Wenn das Gerät kriegt ein Gehäuse, deswegen habe ich das so ein bisschen im Kopf, vielleicht war ich deswegen auch so fokussiert auf dieser, das Gerät kriegt ein Gehäuse kriegt einen Seriennummernaufkleber, in dem Moment ist das Gerät ein Gerät und dann werden viele Komponenten, also 4 oder 5 Komponenten eingebaut und diese eingebauten Komponenten werden handschriftlich auf einem Laufzettel nochmal dokumentiert, als weiter guckt, dass die Seriennummern richtig übernommen werden und das Papier wandert noch immer in einen Leitsordner, schupp, ins Archiv und fertig. Mehrfach versucht oder mehrfach auch den Anlauf übernommen, das Ganze in ein digitales System zu übernehmen und direkt digital zu machen. QR-Codes drauf, abscannen, abpiepen, CRM-Systeme, Stücklisten, untergeordnete Stücklisten. Alles richtig gut, aber alles richtig in Ordnung, aber der Kunde fühlt sich nach wie vor immer noch am sichersten, wenn er es auf ein Stück Papier schreibt, was eigentlich schade ist, aber es ist leider so, und legt sie es oben in die Akte rein, weil genau das Problem, was du angesprochen hast mit der Datenidentität, boah, vom heute ist Freitag relativ spät, seht mir es nach, dass der einfach das Problem hat oder das die Angst hat, dass er einfach der Software nicht vertraut und er einfach so viel Kram hat mit einer Software, dass obwohl es heißt, mach's in die Software, er trotzdem noch parallel sein Backup-Haken hat mit dem Stück Papier. Und das ist halt genau das Problem, was du aufreißt. Es gibt viele neue Möglichkeiten, das Ganze zu machen, aber schafft halt auch neue Probleme.
Ja, aber deswegen machen wir das Ganze in einer validierten Umgebung, dass wir sagen, genau. Wir haben geprüft und sichergestellt, dass es funktioniert, und gerade so ein Parallelbetrieb und alles, das kostet so viel Zeit am Ende auch. Ja, und man muss da einfach sagen, wenn man mit der Zeit geht, die Digitalisierung ist bei diesen Sachen die Zukunft. Und das Papier gibt meiner Meinung nach auch nur so eine Scheinsicherheit. Weißt du, wenn jemand einen Kaffee drüber gießt oder es brennt oder was weiß ich, jemand schreibt undeutlich, weißt du, wenn ich die Dinge ausfüllen würde, dann wüsste am Ende auch keiner mehr, wer da drin rumgeschrieben hat. Und ob die Teilnummer, ob das jetzt ist es eine 0 oder ist es eine 6? Also ich finde, digital schafft da eher Klarheit und davon kann man Backups machen. Ich meine, klar, du kannst die anderen Dinger kopieren, aber dann hast du noch mehr Papier.
Mehr Todesholz, ja.
Und findet man Sachen da drin? Nein. Eine Datenbank kann ich schnell durchsuchen. Wenn du da 30 Ordner stehen hast, da bist du ein bisschen am Blättern. Also ich würde sagen, das ist halt eher so eine Scheinsicherheit, die es Papier gibt an der Stelle. Da muss man sich leider von seinen Gewohnheiten ein bisschen lösen. Also es gibt sicherlich Momente, wo ich sage, also das macht digital hier keinen Sinn, sind wir mit Papier schneller. Ich bin mir sicher, auch diese Sachen gibt es noch, deswegen will ich Digitalisierung gar nicht als Allheilmittel bezeichnen. Aber ich sag mal, in einem Betrieb, wo 300 Leute arbeiten und ein paar tausend Stück am Tag von irgendetwas raushauen, wird Papier niemals konkurrenzfähig sein, weil dann schickst du einen Lean-Auditor dort rein, der macht eine Zeitstudie und dann wird dir sagen, sie vergeuden am Tag, mehrere Tage wahrscheinlich am Tag, nur mit Papier ausfüllen, wenn ich alle Mitarbeiter zusammenzähle. Also, und ja.
Ja, ist ein kleiner, aber wie gesagt, ich bin dabei. Ist halt auch nur mal so ein Beispiel, um das aufzuzählen. Aber wo wir hinwollen oder wo die 9001 hin will, identifiziere dein Gerät, werd dir klar, was aus welchen Komponenten das Gerät besteht und habe es so unter Kontrolle, dass du es zurückführen kannst. Es muss nicht zwingend, auch das nochmal ganz kurz, es muss ja nicht zwingend, also wir sprechen ja hier, ich habe eben Buzzword sofort Seriennummer in Wort genommen, aber es muss gekennzeichnet und rückverfolgbar sein. Wird das auf ein Lot zurückverfolgt, geht es halt auch auf ein Lot oder auf ein Produktionsjahr. Ihr müsst euch da nur darüber bewusst sein, wenn ihr irgendeinen Fehler oder irgendein Problem in der Lieferkette habt und wenn ihr was zurückrufen müsst, wenn ihr was kontrollieren wollt, je gröber ihr es habt, umso mehr Arbeit habt ihr am Ende und umso größer ist die Menge, die ihr zurückrufen und die ihr kontrollieren müsst. Wenn ihr es runtergebrochen kriegt auf die Seriennummer, kann es manchmal sehr viel einfacher sein, als wenn ihr auf einmal sagen müsst, ja, die Charge in 2025 hat einen Fehler, weil ihr es nicht genauer identifizieren könnt. Weil dann geht es echt ans Eingemachte und dann müsst ihr halt, dann muss zurückgeholt werden, es muss rückverfolgbar sein und dann wird halt die gröbere Menge und die größere Menge gemacht. Deswegen sollte man einfach abwägen, was man macht. Geht man aufs Einzelbauteil, klassisch Seriennummer, geht man auf ein Produktionsdatum, auf eine Charge, also macht man eine Lotnummer rein. Also das obliegt jedem selbst, aber grundsätzlich muss es da sein.
Ja, ich finde auch wichtig, dass man die zwei Begriffe, die du gesagt hast, Kennzeichen und Rückverfolgbarkeit, auch ein bisschen auseinanderzieht. Weil das sind zwei verschiedene Sachen. Kennzeichnung heißt, ich sehe hier und jetzt, ich nehme das Ding in die Hand und ich weiß, was es ist. Ich weiß, wozu dieses Bauteil gehört, wo es herkommt, was es ist. Und Rückverfolgbarkeit heißt wirklich, ich sehe es über den kompletten Lebenszyklus. Ich sehe, wann war das Ding wo und wer war dran. Also in diese Geschichte gehört ja auch Prüfung und Freigabe. Also wer hat Sachen geprüft und wer hat sie am Ende freigegeben? Und das ist ja auch Teil von dieser Historie. Und das ist nicht immer dasselbe, finde ich. Und das muss man auch ein bisschen auseinanderzerren. Was brauche ich zur Identifikation, wenn ich gerade dieses Stück verarbeite, was wohin gehört? Und was ist wirklich für diesen Rückverfolgbarkeitslebenszyklus relevant? Und ja, das würde ich vielleicht noch so ein bisschen auseinandernehmen. Aber Ansonsten ja, ist es dieses Kapitel.
Super. Dann haben wir es verkauft, wenn wir so in der Treppe reinkommen, ja, dann haben wir es verkauft und dann ist es ja nicht mehr unser Eigentum, sondern ist es das Eigentum vom Kunden oder wie die Norm so schön sagt, Kunden oder externe Anbieter. Ja, und dann steht halt am Anfang, die Organisation muss sorgfältig mit dem Eigentum der Kunden oder externer Arbeiter umgehen, solange es sich unter der Aufsicht der Organisation befindet oder von ihr verwendet wird. Was möchte uns die Norm damit sagen?
Lass nichts fallen. Nee, Spaß beiseite. Im Endeffekt heißt es, das Eigentum muss irgendwo identifizierbar sein. Es muss klar, wem es gehört. Ist es von mir? Ist es von jemand anderem? Ich muss das vielleicht auch irgendwie verifizieren können. Ich muss das Eigentum schützen und irgendwo bewahren. Und wenn ich merke, ich habe was verloren, ist es was kaputt gegangen, dann muss ich halt den Kunden informieren oder den Anbieter, von dem ich diese Sache habe. Und im besten Fall tue ich das in einer dokumentierten Art und Weise. Das heißt, ich schreibe auch das auf, um daraus meine Maßnahmen abzuleiten, um etwas daraus zu lernen. Und ich würde sagen, das betrifft halt alles, was ich so handle. Also das Material, Werkzeuge, auch Daten, Intellectual Property, personenbezogene Daten, um in dein Datenschutzthema reinzugrätschen, Software, Logos, all das, was ich von irgendwem bekomme, was ich verarbeite, digital oder maschinell und was ich dann rausgebe. Und ich glaube, viele vergessen halt gerade dieses Thema, dass sie nur das Material sehen und nicht so Intellectual Property, weißt du, Patentrechte von mir aus etc. Das sind ja auch irgendwo, wenn ich sowas einkaufe, nur irgendwo eine Art Leihgabe. Und Daten sind ja auch, da kannst du jetzt wahrscheinlich dich noch wesentlich besser austoben, sind ja auch Kundeneigentum irgendwo. Ne?
Genau.
Und das verarbeite ich aber unter meinem Management-System, damit arbeite ich und das heißt, ich muss auch irgendwo Rückgabe ja irgendwo auch planen. Also Sachen, die ich habe, die nicht mir gehören, müssen irgendwann ja auch mal zurückgegeben werden.
Ja, wobei
also
die Daten,
mit denen ich arbeite, man kann das,
ja. Wobei die Daten, mit denen ich arbeite, sind dann schon meine Daten, seitdem ich bin Auftragsverarbeiter, Datenschutz ist ein anderes Thema. Aber ja, du hast, glaube ich, schon fast alles gesagt und hast den super Punkt gesetzt, wo du einfach gesagt hast, es geht eben nicht nur um das Gerät, was vielleicht vom Kunden zurückkommt bei einer Reklamation oder irgend sowas, sondern es geht halt um viel, viel mehr. Es geht halt einfach um das Eigentum der Kunden oder externe Anbieter. Und da geht es halt wirklich nicht nur um Geräte, sondern es geht halt auch um Soft Skills, es geht um Dokumente. Ja, es geht um Dokumente, es geht um Dinge, die du zur Verfügung gestellt bekommen hast. Und da musst du halt einfach in deinem Unternehmen geregelt haben, wie es funktioniert und geregelt haben, dass du eben sicherstellst, dass du an der Stelle nichts kaputt machst und dass du einfach, wenn du was von anderen Menschen kaputt, ist eigentlich viel gesunder Menschenverstand drin. Kriegst du was von einem anderen, was dir nicht gehört, behandelt es pfleglich. Und wenn du kaputt machst, heb vorsichtig die Hand und sag, es ist mir was passiert, es tut mir leid. Wie kriegen wir das Problem von der Welt,
ja? Ja, und man muss halt auch diese zwei Perspektiven betrachten. Einerseits, wenn der Kunde dafür bezahlt hat, dann ist es nicht mehr meins und wenn es zurückkommt.
Genau.
Und das muss ich als fremdes Eigentum behandeln.
Genau.
Und es genauso mit irgendwelchen Leihgeräten oder irgendwelchen Prüfmitteln, die ich irgendwo einkaufe und vielleicht auch nur geliehen habe oder die von jemandem verwaltet werden, die ich halt nutze. Also ist das, was von mir rauskommt und zurückkommt, also was von mir rausgeht und zurückkommt und das, was ich extern reinhole. Und das halt, wie gesagt, auf alles Mögliche. Also die Norm sagt ja, explizit nicht nur Kunden, sondern auch externe Anbieter. Also es geht nicht nur um meine eigenen Produkte, sondern all das, was in Verbindung mit meinen Prozessen, Produkten an der Stelle verwendet wird. Und ja, ich meine, die Norm sagt schon jetzt, es geht um Betriebsstätten, geistiges Eigentum, personenbezogene Daten, aber ich finde gerade diese Sachen fallen halt gerne mal hinten runter. Da muss man achtsam sein, weil das sind auch Sachen, die halt richtig schnell richtig teuer werden können, ne? Wenn da mal was schiefläuft. Ich meine, du kennst das noch besser von sämtlichen Datenschutzvorfällen.
Sehr, sehr schnell das Thema, dass man sich Gedanken machen muss, wie man aus der Nummer wieder rauskommt und sich die Frage stellen lassen muss, wie konnte das passieren? Und wenn man sich da im Vorfeld vernünftig Gedanken macht und wenn man den 853 ja mal ernst nimmt im Kontext mit dem, was davor und danach kommt in der Norm, schafft man ein sehr gutes Fundament für genau solche Themen. Oder genau solche Themen eben nicht zu haben, weil sie eben vernünftig geregelt sind.
Weil gerade wenn ich gucke, so nächste Kapitel Erhaltung, das geht eigentlich für mich dann so direkt nahtlos weiter, ne? Weil ich muss die Sachen schützen, meine eigenen, ich muss die Fremden schützen und ich muss es auch, während es nur bei mir ist, erhalten. Also sage ich, dass ich mit diesen Outputs meiner Produktion, was auch immer, dass ich das halt entsprechend erhalte. Und dazu gehört eigentlich alles, was vorne dran ist. Die ganze Kennzeichnung, die ganze Handhabung, keine Ahnung, dass meine Medizinprodukte nicht kontaminiert werden, etc. Und ja, und diese Erhaltungspflicht, die habe ich halt. Vielleicht genau. Frage an dich, wenn wir bei Erhaltung sind, wo endet die Erhaltungspflicht? Am Werkstor oder wenn es beim Kunden liegt?
Es kommt darauf an. Wo ist denn der Gefahrenübergang?
Wenn das ist meine Lieblings-QMler-Antwort. Die gebe ich auch permanent. Ich sage immer, ich kündige es meistens schon an und sage, jetzt kommt eine QMler-Antwort.
Es kommt darauf an.
Exakt dasselbe hätte ich auch gesagt.
Es kommt aufs Unternehmen darauf an. Also wenn in der Regel hast du ja einen bist du ja ein Fertiger, der große Chargen an Warehouse-Unternehmen liefert, die dann an Endkunden liefern. Also, dass du ein klassisches B2B-Geschäft hast und hast ein Warehouse, da lieferst du hin und der Händler an sich verkauft an den Endkunden. Und dann endet, je nachdem, was du für Verträge geschlossen hast, mit dem, wo du es hinlieferst, entweder an deinem Rolltor oder an seinem Rolltor. Das ist so die Überlegung. Ich präferiere immer, den Gefahrenübergang an unserem Rolltor zu haben, weil dann haben wir die Transportkette ausgeschlossen. Viele Warehouse-Betreiber präferieren den Gefahrenübergang an ihrem Rolltor. Das muss man dann halt entsprechend mit Verträgen aushandeln. Aber die Norm spricht ja aber auch schon bei der Erhaltung ja schon klar drauf, Übertragung oder den Transport und den Schutz einzuschließen. Also da gibt's ja auch schon, also irgendeiner, egal wo es drum geht und wo Gefahrenübergang ist, irgendeiner muss sich um den Transport Gedanken machen. Irgendeiner muss sicherstellen, dass der Transport in Ordnung ist. Wo ich aber auf jeden Fall als Hersteller für verantwortlich bin, also ich habe da noch nichts gesehen, ich habe noch nie einen gesehen, wo der Händler kommt und packt auch ein. Also dass du eine versandfertige, versandgeeignete Transportbox bereitstellst, wo dein Produkt drinne ist, habe ich bis jetzt immer nur in der Aufgabe und in dem Scope von einem Hersteller selbst gesehen. Also das Ding steht auf verpackt, um salopp auszudrücken, die Ware steht verpackt in der Ecke und kann von der Spedition geholt werden, weil es vernünftig gestapelt auf einer Europalette ist. Es ist noch eingewickelt und es ist so, dass du es eben rauslagern kannst, ohne dass du Gefahr hast. Kein Händler kommt und packt sich seine Geräte ein, weil der Gefahrenübergang so weit vorne ist.
Ja. Ja, ich habe dem eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, weil du hast schon die richtige Antwort gegeben, weil am Ende ist es wirklich, es kommt drauf an, was du festgeschrieben hast. Und meine Empfehlung an der Stelle ist immer nur, sowas muss man vertraglich regeln. Also gerade wenn ich Sachen versende, mit einer Spedition muss ich ganz klar in Verträgen regeln, wo fängt das eine an und wo hört das andere auf. Also in dem Moment, wo die Schwelle in sein LKW reingeht, ist Ende Gelände zum Beispiel. Oder gebe ich noch eine Sicherheit für meinen Kunden? Das kann ja auch sein, dass Kunden auch so mal was fordern. Man muss es halt irgendwie vertraglich regeln, aber für mich wäre das Grundding so, solange ich selber halt irgendwie Einfluss darauf habe, das heißt, es ist noch in meinem Lager, meine Mitarbeiter können es noch anfassen, da ist es sowieso noch meine Sache, aber in dem Moment, wo ein Externer das anfasst, da muss man dann gucken, wie sieht dieser Punkt aus und der gehört dann vertraglich geregelt und da muss man sich drum kümmern, weil wenn es dann zu spät ist, das kann sehr teuer werden.
Ja, und vor allen Dingen, es kann Durcheinander geben. Und deswegen finde ich, es muss sauber geregelt werden, weil ich habe eben so salopp gesagt, einer muss sich um den Transport kümmern. Und wenn das in der Regel Speditionen machen, ist so, ist immer die Frage, wer beauftragt die Spedition? Wer bezahlt die Spedition? Also bezahle ich das Abholen oder das Versenden? Und ganz wichtig, wenn wir jetzt von Paketdienstleistungen oder sonst irgendwas sprechen, wer ärgert sich mit denen rum, wenn das Paket kaputt beim Empfänger ankommt? Also wer ist dafür verantwortlich, sich darum Gedanken zu machen? Also wo ist der Gefahrenübergang oder wo ist der Übergang? Da bist du zuständig, dafür bin ich zuständig. Und das sollte man vernünftig regeln. Wenn ich als Hersteller sage, ich beauftrage die Spedition, ich liefere dir die Ware bis an dein Rolltor, dafür bin ich verantwortlich, dann suche ich den Dienstleister aus, der den LKW, also suche ich mir die Spedition aus, dann habe ich mir die vernünftig qualifiziert, ich kümmere mich darum, dass das alles richtig in Ordnung ist, dann bin
ich aber...
Dann sind
wir 8.4.
Genau.
Sind wir die letzte oben. Folge hören.
Genau, sind wir bei letzter Folge. Dann bin ich aber auch, sorry, wenn ich das so salopp sage, der Depp, wenn die Palette umgefallen bei meinem Kunden ankommt, ist theoretisch wäre es terminkritisch gewesen, weil er wichtig auf die Ware wartet und ich jetzt nicht liefern kann, weil das, was da drüber steht, kaputt ist. Und das ist so das Thema. Ja.
Das ist aber gerade ein guter Punkt, weil da ist zwar der Versand von jemand anderem, aber in der Norm steht ja explizit auch Verpackung drin, ne?
Ja.
Das heißt, du musst auch gucken, dass deine Verpackung angemessen ist, vielleicht für den Transport, sei das Temperatur, sonst irgendwas drum, dass sie das aushält, dass sie auch mal einen Transport über die Autobahn überlebt, ohne dass alles direkt zerbricht.
Ja.
Und das heißt also, man muss schon ein paar Vorkehrungen dazu treffen, würde ich sagen.
Genau.
Und Verpackung ist halt da, ich meine, da steht geeignete Verpackung. Es steht, glaube ich, nur Verpackung drin, ne?
Ja.
Das ist halt,
du kannst ja, Verpackungen validieren.
Das kann vieles sein.
Du kannst auch Verpackungen validieren. Also auch schon getan, du kannst
dir
Tausende.
Oh, da gibt's ganz tolle Sachen.
Was
Leute aus Pappe und Verpackung machen, es gibt eins extra Ingenieure, die nur Verpackungsdesign, so extra cleveres machen. Faszinierendes Rabbit Hole, um da mal reinzufallen, wenn man sich für sowas faszinieren kann, aber wo ich jetzt eher hinaus will, ist wirklich, dass man guckt, dass man das auch mit auf dem Schirm hat und vielleicht auch auf dem Schirm hat, was vielleicht die Kunden auch noch an Anforderungen haben. Weil ich meine, eine Verpackung kann auch sein, dass ein Kunde vielleicht eine Anforderung hat, dass er besonders nachhaltige Verpackung hat, weil er irgendwelchen Umweltstandards unterliegt. Also man kann auch solche Themen als Pandoras Büchse öffnen und da relativ tief reingehen. Aber ich glaube, tiefer dürfen wir nicht mehr machen, sonst schaffen wir dieses Kapitel nicht mehr ganz.
Ja, lass uns nach die Lieferung gehen. Die
letzten 5 Minuten für nach der Lieferung benutzen. Ne? Wenn du es zusammenfassen würdest in 1-2 Sätze. Tätigkeiten nach der Lieferung.
Wenn ich es mit einem Satz zusammenfassen muss, bedeutet das, nach der Lieferung bedeutet nicht aus dem Auge, aus dem Sinn. Sondern du bist auch nach der Lieferung noch für dein Produkt verantwortlich. Im Sinne von, wenn es irgendwelche gesetzliche behördlichen Anforderungen gibt, wenn du Probleme erkennst an dem Gerät, wenn du Rückrufe hast, wenn du feststellst, dass das Gerät auf einmal, das sind so diese klassischen Recalls, wenn du feststellst, dass das Gerät auf einmal missbräuchlich für irgendwas verwendet wird, für was es eigentlich gar nicht vorgesehen war, wenn Kundenanforderungen dazukommen oder wenn sich Kunden melden und sagen, pass auf, das ist alles scharfkantig oder das ist kaputt oder mach mal hier, mach mal da. Das heißt, für mich ist der 8.5er aus den Augen, bedeutet nicht aus dem Sinn.
Ja, und man kann sich da eigentlich wahllos irgendwelche Schlagwörter rausziehen. Du hast hier drin gesetzliche, behördliche Anforderungen. Du hast da drin das Thema Lebensdauer. Also beabsichtigte Lebensdauer, das ist auch nicht so zu unterschätzen, Kundenanforderung und Rückmeldung vom Kunden. Also auch das, was halt zurückkommt. Also es ist aus dem Tor, ich bin's los, sondern ich habe halt so Themen wie Gewährleistung, Wartung, wenn es digital ist, irgendwelche Updates, vielleicht auch neuerdings Recycling und Entsorgung. Ne? Man muss ja viel zurücknehmen inzwischen wieder.
Ja.
Es müssen ja auch immer mehr Geräte zurückgenommen werden. Was noch? Jede Art von Nachbetreuung und Support, würde ich sagen, die du halt leisten musst, so ein bisschen. Also das ist nicht nur ein Produktions-, sondern auch ein Dienstleistungsthema, so ein bisschen. Ja.
Auf alle also Fälle.
Hier, man kommt da nicht raus.
Hier nochmal Nutzung und beabsichtigte Lebensdauer, das definiere ich ja im Entwicklungsprozess. Dran denken, solange sollte ich auch Ersatzteilversorgung vorhalten und Ersatzteilversorgung haben. Auch hier mal durchaus schon mal Gedanken drüber machen. Wenn ich jetzt sage, ich liefere ein Gerät raus und bewerbe und definiere das in der Dokumentation mit einer beabsichtigten Lebensdauer von 35 oder 40 Jahren, um mal eine Zahl zu sagen, dann sollte ich mir Gedanken machen, dass in 38,5 Jahren noch irgendeiner da ist, der das Gerät reparieren könnte, wenn es reinkommt und das entsprechend ich da Sachen vorhalte. Also auch dafür muss ich mir Gedanken machen. Wenn es ja nicht klappt, ist es immer noch mal was anderes, sind es Einzelfälle. Aber vom Grundsatz her bedeutet halt einfach der Punkt für mich, du bist halt nach wie vor der Hersteller von dem Produkt und es kann dir nicht egal sein, was mit deinem Produkt auf dem Markt passiert.
Sollte es auch nicht. Weil du willst ja künftig noch weiter am Markt
du willst ja noch viel mehr davon verkaufen. Und ja.
Ja, und es fließt ja nahtlos in das nächste Kapitel mit ein. Ne? Also hier Überwachung von Änderungen. Das heißt, ich brauche ja Feedback. Ich muss ja wissen, was damit passiert, weil wenn ich künftig am Markt bleiben möchte, muss ich mich ja weiterentwickeln. Das heißt, ich muss auch sämtliche Änderungen irgendwie überwachen. Und das bestenfalls bitte in einer geplanten Art und Weise. Also nicht nur ändern, sondern halt auch irgendwie bewerten, aufschreiben, strukturiert, dokumentierte Informationen erzeugen und einfach eine Art Change-Prozess haben. Also nicht nur fürs QM-System und alles drumherum, sondern halt auch für mein Produkt, für Änderungen an Dienstleistungen etc. Also
ja,
einfach, dass man einen Schirm drauf hat und noch weiß, warum man, das sage ich, das ist mir immer so wichtig, dass ich weiß, warum ich mal was geändert habe. Also wenn ich weiß, mein Produkt hat sich verändert, ich kann nachvollziehen, warum habe ich das gemacht und warum habe ich vielleicht früher mal eine Änderung auch nicht gemacht. Ja. Ne? Also Menschen, die neu anfangen, sollten wissen, was die Menschen, die 10 Jahre vor ihnen das Produkt verändert haben, warum die das gemacht haben.
War wir ja mit Entwicklung, eine Entwicklungsänderung, das crasht jetzt da so ein Stückchen rein. Oder da sehe ich sehr viele Gemeinsamkeiten mit dabei, weil, und da kommt jetzt auch das Ding wieder mit der Rückverfolgbarkeit, mit der Identifizierung, wenn sich Prozesse in der Produktion oder bei der Herstellung ändern oder neue Lieferanten kommen dazu, neue Bauteile. Das Mainboard liefert jetzt ein anderer Lieferant. Es sind Bauteile abgekündigt worden, wir bauen es jetzt innen ein bisschen neu auf. Das muss alles dokumentiert sein und das muss ich so wissen, dass ich weiß, ab wann ich was geändert habe. Weil wenn irgendwann mal signifikant eine Reklamationsquote nach oben steigt oder im Markt Krawall kommt, muss ich halt eben wissen, ab welcher Seriennummer, welches Gerät, welche Charge, was habe ich getan, warum das jetzt so ist, um halt einfach rückverfolgen zu können, welche Änderungen habe ich denn getan, um diese nachzuvollziehen und gegebenenfalls nochmal korrigieren können. Umgekehrt genauso, ich optimiere mein Display hat jetzt Touch, unten sind keine Köpfe mehr, ich habe jetzt ein Touchpanel. Oder ich baue jetzt mein Gehäuse aus einem anderen Material oder neues Upgrade oder was auch immer. Aber das sind alles Änderungen, die ich dokumentieren muss und wo ich die Kontrolle behalten muss, wie du so schön gesagt hast.
Nicht nur die Änderungen dokumentieren, sondern auch, wer das Ganze freigegeben hat. Also wer gesagt hat, das machen wir jetzt am Ende auch so, weil ich glaube, gerade so mündliche Freigaben, die man schnell zwischen offenen Türen mal hin und her abgeklärt wurden, sind da ganz gefährlich, weil das kann richtig zu Knatsch führen, sind wo am Ende niemand mehr weiß, warum haben wir das gemacht oder wer hat es am Ende entschieden. Und keiner will es gewesen sein.
Und die anderen tödlichsten Sachen sind, soll ich nicht unterbrechen, aber bis sofort finden, die anderen tödlichen Sachen sind halt neben der mündlichen Abstimmung ist halt einfach auch das Ändern on the fly. Das haben wir ja eben, das haben wir ja in den anderen Dokumenten und in den anderen Folgen ja auch schon mal gemacht. Wenn einfach in der Produktion entschieden wird, mach mal da keine selbstsichernde Mutter drauf, mach mal eine Hutmutter drauf, dann ist das schöner, dann ist der Schraubenkopf nicht mehr. Dieses einfache, dieses mündliche und diese Flying Changes undokumentiert zu machen, ist der Tod oder kann der Tod von jedem vernünftigen QM sein und auch richtig Geld kosten im Unternehmen, wenn es dazu irgendein Crash kommt.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil das sind ja immer Sachen, die nicht aus böser Absicht entstehen, sondern wo du sagst, ich habe gut gemeint, das Problem lösen wollen, es ist eine Idee hinten dran und ich denke, es wird kein Problem sein, aber da sind wir dann wieder beim Thema so ein bisschen Erhaltung an der Stelle. Das Ding muss beim Kunden auch so Bestand haben und ich kenne nicht jeden Einsatz jedes Kunden und der Kunde hat vielleicht nur dieses Produkt so freigegeben, wie es ursprünglich mal war. Und das ist das nächste Thema. Diese Änderungen müssen natürlich dokumentiert werden, sie müssen autorisiert werden. Und dann darf ich auch nicht vergessen, anderen Bescheid zu geben. Das heißt, sowohl meinen Mitarbeitern als auch dem Kunden, dass sich etwas geändert hat. Weil die beide sollten das wissen, die es herstellen und die es am Ende verwenden und dann brauchen. Und wenn ich das mache, dann bin ich auf einem guten Weg. Und das hört sich meistens schlimmer an, nach mehr Arbeit und Dokumentation, als es tatsächlich am Ende ist, weil die meisten Änderungen lassen sich relativ kurz und knapp zusammenfassen. Endspurt und Sprint.
Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal mit dem 8.6er weiter. Ist ein ähnliches Thema, da können wir wahrscheinlich, weil wir heute ziemlich intensiv bei Sachen drüber geflogen sind, kriegen wir das nächste Mal auf jeden Fall auch den 8-7er mit und dann kommen wir sofort schon wieder, dann sind wir aus dem 8er Kapitel auch raus und gehen dann in den 9er Kapitel wieder rein. Von daher nächste Folge 8-6, 8-7. Michael, vielen lieben Dank für die Zeit. Vielen Dank an die, die zugehört haben. Ich sage Grüße aus Wetzlar. Wir hören uns und die letzten Worte gehören dir.
Kann ich nur auch sagen, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war eine, ich finde, sehr spannende Folge, weil wir ein paar coole Themen hatten und ich freue mich auch aufs nächste Mal, wenn es weitergeht und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und natürlich bei dir. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.